Hallo und herzlich willkommen zum Rauszeit Natur Podcast. Klammer auf mit Hund, Klammer zu. Mir gegenüber der etwas kränkelnde Niklas. Geht's dir
Hallo.
wieder besser?
Ja, mir geht's wieder besser. Ich bin jetzt einigermaßen wieder fit, aber ja, als Immunsupprimierter hat man da öfter mal Themen mit. Jetzt gerade ist ja eh Erkältungssaison und ja.
Ja,
Genau,
scheiße.
aber es ist okay.
Vielleicht können wir da auch mal eine Podcast-Folge zu machen. Ist ja auch irgendwie Biologie, ne?
Zu Immunsuppressiva oder zu der anderen
Zur
Thematik.
anderen Thematik. Wir haben da ja beide so ein bisschen was zu erzählen.
Ja, können wir mal überlegen.
Beide so ein bisschen Autoimmunopfer. Ja, okay. Ist bei dir schon Schnee gefallen?
Ja, mehrfach schon.
Ach,
Also,
Bayern. Schön.
ja.
Toll, toll, toll.
Also heute frisch wieder, aber sieht jetzt auch schon wieder nicht mehr so doll aus. Also so richtig bleibt er nicht liegen.
Schön.
Ja, naja.
Tada. Okay, also wir haben ja heute was Schönes vor, denn wir sind heute nicht alleine. Ich teile mir mein Mikrofon heute mit meinem Mann, dem Paul. Ihr habt es schon am Titel gesehen, denn heute geht es um den Biber und da dachten wir, da kann der ein bisschen mehr zu erzählen. Paul.
Paul, möchtest du dich kurz selber vorstellen?
Ja, ich habe ein bisschen auf das Stichwort gewartet, wann ich anfangen darf. Ja, hi, ich bin Paul und ich darf heute in dem Podcast mitwirken. Ich bin genauso wie Jenny und Niklas Biologe. Und ja, meine Arbeit verbringe ich gerade in einem Planungsbüro. Damit verdiene ich mein Geld, genauso wie Niklas. Ich habe aber einen Hintergrund in der aquatischen Ökologie. Vor allen Dingen mein Studium habe ich damit verbracht und in dem Studium habe ich mich auch mit dem Biber beschäftigt, beziehungsweise ich habe mich vor allen Dingen mit den Auswirkungen von dem Biber auf die Umwelt, auf die Lebensräume und so weiter, habe ich mich da halt näher auseinandergesetzt.
Also, vielleicht direkt mal vorab, wir teilen uns heute ein Mikrofon. Sprich, ja, ihr werdet es mal leiser haben bei mir, mal lauter haben bei mir, aber das ist ja, das ist der Inhalt ist ja entscheidend hier, ne? So.
Muss ich dann auch ein bisschen leiser sprechen, oder?
Nein, 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 nein.
Nein, nein, nein. Ich kann euch jetzt schon bestätigen, ihr seid ungefähr gleich laut, das passt.
Ach, das ist doch hervorragend. Ja, dann
Genau.
hast du ja auch schon die erste Frage beantwortet. Warum reden wir ausgerechnet mit dir heute über den Biber? Und also, wenn man über den Biber irgendwas liest und hört, dann ist da ziemlich oft dabei, dass das irgendwas mit dem Schutzstatus zu tun hat. Die einen mögen ihn, die anderen lieben ihn. Willst du irgendwas nochmal über den Schutzstatus erzählen? Erstmal vorab allgemein.
Ja, also der Biber, der ist in Deutschland beziehungsweise in Europa ist der geschützt. Da gibt es die FFH-Richtlinie. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber gesprochen habt. Das
Nein, haben
ist
wir noch nicht.
okay. Das ist die sogenannte Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie und die regelt den Arten- und Naturschutz in Europa. Und die listet, also die Richtlinie listet Arten, die eben besonders geschützt sind. Und der Biber ist einer davon. So, da der in Europa geschützt ist, ist der auch in Deutschland für uns geschützt. Und wir müssen uns da an bestimmte Regeln halten. Der Hintergrund davon,
Sollten ja.
oder sollten, ja.
Ja,
Also
sollten
im
ja.
Allgemeinen tun wir das auch, aber es ist nicht immer so, ne? So wie das nun halt manchmal leider ist. Man
Kann
kennt
man
das ja auch
beim
vom
Wolf zum
Wolf.
Beispiel auch täglich in den Nachrichten lesen,
Genau, den
was
Biber hat man
Deutschland
auch.
da im Gegensatz zu, was eigentlich die EU sagt, so umsetzen möchte und so weiter und so fort.
Ja, genau. Also der Biber ist da so ähnliches Konfliktmaterial wie der Wolf. Muss ich schon mal vorwegnehmen. Naja, auf jeden Fall, der Biber ist auch geschützt, weil er sehr bedroht war und teilweise auch noch in manchen Bereichen ist. In Deutschland war der zum Beispiel letztes Jahrhundert war der komplett ausgestorben oder fast komplett ausgestorben. In Deutschland beispielsweise gab es den nur noch an der Elbe in einer kleinen Restpopulation. Seitdem gab es aber viele Bemühungen, dass man den halt wieder ansiedelt und schützt. Und
Kannst du mal vielleicht erzählen, warum der jetzt ein Comeback macht, was vielleicht so ein Schlüssel Schlüsselmaßnahme war, weil, also man sagt ja immer, man macht dann, man schützt ihn und bla, aber da gibt's ja schon auch so Keys, die jetzt gerade beim Bieber dazu geführt haben, dass der jetzt quasi ein Comeback hat.
Ja, also natürlich ist als allererstes Mal war es die Unterschutzstellung, weil früher wurde er sehr stark bejagt. Genau. Der Biber wurde gegessen. Aus dem Biber hat man wunderbares Fell gewonnen, weil der Biber hat einfach aufgrund seiner Lebensweise musste ein dickes Fell haben. Daraus wurden zum Teil auch Hüte gemacht. Also das ist schon, der Biber wurde einfach viel, vielseitig genutzt. So, das war erstmal der erste Punkt. Und dann hatte man aber ja erstmal sehr wenige Biber und der Naturschutz wollte mehr. So, was macht man dann? Man nimmt sich Biber von irgendwo anders und siedelt die wieder irgendwo an. Und das hat man halt gemacht, sodass man dem Biber halt eine Chance gegeben hat, sich dann auf unnatürliche Weise durch den Menschen verbracht halt auszubreiten. So, und das hat sehr gut funktioniert. Und von diesen Aussiedlungspunkten oder Wiederansiedlungspunkten konnte der Biber dann auch sich sehr gut weiter ausbreiten. Und was ein weiterer Schlüsselfaktor war, war auch die insgesamte Verbesserung der Gewässer. Also seit, wir hatten früher die Industrialisierung, da waren unsere Gewässer voller Abwasser und Scheiße, um es mal nett auszudrücken. Also wirklich nett auszudrücken, unsere Flüsse waren wirklich verkackt.
Schwer belastet,
doch,
ja.
Die hießen doch auch Köttelbäcke, oder?
Ja, so im Ruhrgebiet hat man die Abwasserkanäle Köttelbäke genannt. So, ja. Und so waren die Gewässer halt bei uns auch. Und ja, seitdem die einfach sauberer sind, eben wir eine Klärung in unsere Abwässer vornehmen, sind die Gewässer einfach in einem viel besseren chemischen Zustand, was dem Biber halt auch dann zugutekommt oder den wieder angesiedelten Bibern zugutekommt. Und ja, so hat er sich immer weiter ausgebreitet, sodass wir in Deutschland, vor allen Dingen in den neuen Bundesländern, aber auch in Bayern, sehr gute Bestände haben an Bibern. Und nach Westen hin wird es ein bisschen dünner, aber da breitet er auch sich immer der weiter
kommt,
aus.
Ja, genau, kommt ja auch so Stück für Stück. Also ich kann mich noch erinnern, als ich noch in Düsseldorf studiert habe, da hatten wir so den ersten Biber in der Urnbacher Kempe, das ist so ein kleiner Altrhein, quasi, da gab es die ersten Meldungen, da war, glaube ich, auch noch nicht ansässig, sondern der kam immer mal wieder rein und auch so Richtung so holländische Grenze, da gab es dann schon die ersten Biber, als ich so mit dem Studium fertig war und das wurde dann immer, immer mehr jetzt eigentlich, genau, also ist jetzt noch nicht ganz so flächendeckend in NRW, aber er ist schon in vielen Gewässern mittlerweile da und zumindest die Spuren kann man doch auch an vielen Flüssen in NRW wieder sehen. Hier in Bayern ist das was ganz anderes. Hier haben wir quasi, ja, also ich sag mal so, in Bayern ist jedes potenzielle Biberrevier auch mit einem Biber besetzt. Also wir haben wirklich flächendeckend Biber in einer sehr hohen Dichte. Also jeder kleine Bach und sei er nur einen halben Meter breit, da sind Biberspuren an den Bäumen.
Ja, ja.
Also die gehen wirklich auch in die Dörfer rein von den größeren Flüssen, nutzen so ganz kleine Bäche und holen sich dann die Bäume. Also das ist hier nochmal was anderes, aber prinzipiell Biber ist ein schönes Beispiel dafür, wie Arten auch wieder zurückkommen können.
Ja, ja. Also da kommt dem Biber natürlich auch zugute, dass er an sich ein Generalist ist, ne? Also der ist jetzt nicht wählerisch, ne, was du gerade eben schon meintest, auch in der Nahrungswahl. Also der Biber ist ja kompletter Vegetarier. Der isst halt, oder es wurden nachgewiesen, über 250 Pflanzenarten, die der frisst. Da macht er sich nichts draus, ne? Also da, man kennt das ja vielleicht auch, also der macht ja auch keinen Halt vor Bäumen, ne? Also der nagt die Bäume an, fällt die sogar, ne? Das können richtig dicke Brummer sein und nagt dann die Rinde ab, wenn die Bäume gefällt sind, also die frisst er.
Ist ihm sogar egal, wenn es irgendwie Nadelbäume mit Harz sind, macht er auch. Macht
genau.
Er nicht gerne, aber macht er auch.
Genau, also, genau, der macht das nicht gerne, aber es gibt auch Populationen, die fast nur das fressen, also fast nur oder beziehungsweise fast nur Nadelbäume fällen, weil es nur Nadelbäume gibt.
Ja.
Ja. Das ist schon was Besonderes. Also diese ganze Dynamik, wie da sich der Biber jetzt wieder entwickelt hat in der, ja, in der Fläche. Und also für Bayern kenne ich die Situation gar nicht so genau. Da wurden auf jeden Fall auch mal irgendwann welche wieder angesiedelt. In NRW ist das aber zum Beispiel so, da wurden an zwei Stellen Biber angesiedelt, einmal am unteren Niederrhein oder am Niederrhein, an der Bislicher Insel,
Ah, ja.
direkt in Rheinnähe, ne? Die
Ja.
Bislicher Insel ist quasi eine vom Altarm umrundete Landmasse, und da sind halt einfach viele Gewässer, wo der gut drin klarkommt. Und da dachte man sich, ja, da siedeln wir ihn an. Und in der Nordeifel im Hürtgenwald an der Wehebachtalsperre. So, und von da aus haben die sich halt in NRW erstmal sehr gut verbreitet. Und zusätzlich kamen noch Biber aus Holland rüber. Das meinte, hast du ja auch gerade eben angestoßen. Eben aus Holland, da wurden in der Maas welche ausgesetzt, und dann sind die auch hierhin rüber gewandert.
Warum ist das denn gut, dass der Biber wieder da ist? Also.
Ja, das kann man sich natürlich fragen. Also erstmal für mich ist es super schön, weil das ein cooles Tier ist, ne? Also
Ja, gehe ich
es, ja,
mit?
ist halt einfach irgendwie cool, große Säugetiere bei uns zu haben. Also man muss halt sagen, der ist halt wirklich ein Brummer, ne? Der kann bis zu 35 Kilo schwer werden.
Für die Hundemenschen ein richtig großer Biber, so groß wie ein Schäferhund.
Ja. Und auch wie ein relativ dicker Schäferhund. Also 35
Ja.
Kilo ist schon ein ganz schöner Brummer, ne? So, ich glaube, so im Durchschnitt waren das so 20, 25 Kilo bei einem adulten Tier. Aber ein ordentliches Weibchen kann auch 35 Kilo wiegen. Und ja, solche imposanten Tiere machen natürlich auch Spaß, ne? Und die sind auch bei uns in der Kultur verankert, ne? Also es gibt so viele Orte, die irgendwie nach dem Biber benannt sind, weil das immer schon ein Tier war früher, was vorkam, bis es dann ausgerottet wurde. So, das erstmal, das ist halt super schön, dass man das Tier wieder da hat. Aber der Biber ist auch, man sagt so im wissenschaftlichen Jargon, ein Ecosystem Engineer und eine Keystone Species. Also auf Deutsch ein Ökosystemingenieur und eine Schlüsselart. So, das bedeutet, also ein Ingenieur ist er, weil er seinen Lebensraum selber gestaltet. Der kommt nicht hin und lebt einfach irgendwo und tut nichts, sondern der verändert sehr dramatisch den Lebensraum. Also wenn man sich ein Gewässer
Räumt,
vorstellt,
ja.
der knallt da die Bäume am Ufer weg, ne? Also der nagt die ab und fällt die.
Der gräbt unheimlich viel. Also Ufer bearbeitet der, also verräumt auch Erdmaterial. Also es ist ja immer klar, man hat immer das klassische Baumfällen im Kopf, was der so treibt und Dämme bauen und so. Aber der verräumt auch echt viel Erde. Also. Und Steine, also auch, waren am Wochenende an Oberen Isar. Und da habe ich gedacht, so, hä, was ist das? Hat das ein Mensch gebaut oder ein Biber? Das hat er wirklich den Kies so aufgeschoben quasi. Dachte ich echt, das wäre so irgendwie ein Kind gewesen oder so, das da halt was gebaut hat. Bis ich dann gesehen habe, nee, das sind Biberspuren, das ist der Biber gewesen.
Ja, also da ist der Biber auch sehr, sehr aktiv, ne? Also am Ufer buddelt der wie sonst nichts. Vor allen Dingen primär ja erstmal auch, um seinen Bau zu bauen, ne? Also der Biber, der lebt in Familienverbänden, bezieht ein Revier. Familienverband besteht aus Elterntieren, aus den Jungtieren des Vorjahrs und dann nochmal den Jungtieren von diesem Jahr. Und die müssen natürlich auch irgendwie geschützt sein. Und das ist erstmal der erste Grund, warum er im Wasser lebt. Im Wasser ist er geschützt, beispielsweise vorm Wolf. Und je mehr Wasser da ist, umso besser. So, und er will natürlich einen Bau haben, wo er noch einen Unterschlupf haben kann. Und dann buddelt der am Ufer unter Wasser einen Eingang, also quasi eine Höhle oder ein ganzes Rohr, was dann in das Ufer reingeht. Und am Ende des Rohrs baut er einen sogenannten Wohnkessel. Da drin bringt er seine Jungtiere zur Welt, da drin bringt er, da säugt er die Jungtiere und da ruht er, wenn er halt mal keinen Bock hat auf draußen. So, und das Ding ist halt, er hat zwar den Eingang unter Wasser, aber wenn er dann am Ufer hochgräbt, ist die Höhle, der Wohnkessel, im Trocknen. So, und wenn das nicht hoch genug ist, das Ufer, dann baut er diese berühmten Biberburgen. Dann baut er sich einfach über seiner Wohnkessel noch eine ganze Burg aus Stöcken und Ästen und so weiter und so fort. Und auch da drin können dann nochmal andere Arten Unterschlupf finden, Mäuse und so weiter und so fort. Ja, also diese Grabearbeiten sind extrem auffällig beim Biber. Und was du gerade eben schon angesprochen hattest, natürlich das Dammbauen. Das Dammbauen ist eigentlich das Krasseste, finde ich. So, weil, also gerade in kleinen Gewässern, weil wir haben ja gerade eben gehört, dass der Biber gerne tiefes Wasser hat, um einen Eingang zu haben für seinen Bau. Und er will gerne viel Wasser, er will viel Wasserfläche haben, in der er sich bewegen kann. So, und wenn du dann ein kleines Gewässer hast, einen kleinen Bach, dann hat er da natürlich ein Problem. Aber der behilft sich dann, indem er Stöcke, Äste, Stämme, Schlamm, alles heranträgt und zu einem Damm aufbaut und so halt das kleine Gewässer aufstaut und er dann quasi ein riesiges Staugewässer erzeugt oder mehrere hintereinander. Also er kann auch ganze Kaskaden an Dämmen hintereinander schalten, dass du eine ganze Teichlandschaft kriegst. So, ja, und das finde ich einfach krass. Ne, es wird einfach alles nass.
Ihr kennt ja unseren Bach hinterm Haus.
Mhm.
Jetzt, wenn ihr dann jetzt bald wieder bei uns seid, der Biber hat geräumt.
Ah, geil.
Der hat halt wirklich zwei neue dicke Dämme reingezogen, sodass der Bach hinten drin quasi steht. Also total crazy.
Kommen wir denn da noch mit den Hunden durch?
Ja, ja, das geht noch. Okay. Ja. Aber ist total krass, weil das jetzt, der hat den vor kurzem erst richtig dicht bekommen quasi. Und jetzt steht da wirklich richtig Wasser drin. Und das haben wir uns, glaube ich, noch nie so richtig angeguckt. Das ist weiter vorne. Da wurde vor, weiß ich nicht, 5 Jahren, glaube ich, mittlerweile ein Stück Moor, Niedermoor, renaturiert. Heißt, da wurden Spundwände eingezogen, dass das Wasser nicht abfließen kann. Und der Biber hat gesagt, okay, das finde ich ganz cool. Ich setze noch mal einen drauf. Und der hat ja so viel geräumt und die ganze Landschaft unter Wasser gesetzt, sodass das jetzt so ein schönes so ein schöner Lebensraum geworden ist, wo so viele Tiere jetzt Platz gefunden haben. Und ich glaube, da sind wir auch ein bisschen bei deiner Abschlussarbeit und bei deiner Forschung gewesen, was der Biber quasi für andere Arten machen kann.
Was eine Überleitung.
Ja.
Ja, die war traumhaft. Sehr schön. Ja, genau, also du hast es gerade schon angesprochen, was der für andere Arten macht. Wir haben ja gerade eben schon angesprochen, der ist ein Ökosystemingenieur, der ganz viel ändert in der Umwelt und dadurch verändert er eben auch den Lebensraum für andere Arten. Und das ist halt eine Eigenschaft, die wirklich toll ist und auch sehr interessant und schön zu untersuchen.
Ganz kurz, ich muss noch mal reinkrätschen. Ich weiß nicht, haben wir auch Keystone Species definiert? Bisher ja nur.
Nee.
Ja, guck mal hier. Ich mache hier die Tabea wieder. Liebe Grüße. Ja.
Genau.
Was ist denn hier eine Schlüsselart?
Genau, das wäre der Punkt. Ne? Wir hatten jetzt Ökosystemingenieur. Das hängt halt häufig auch miteinander zusammen. Ne? Ein Ökosystemingenieur ist häufig eine Schlüsselart, weil dadurch, dass er eben den Lebensraum so stark verändert, verändert er halt auch die Lebensbedingungen für andere Arten. Und dadurch wird die Art zur Schlüsselart. Die hat einfach in dem ökologischen Zusammenhang eine enorme Bedeutung. Ne? Also dadurch, dass der Biber da ist, gibt es Verschiebungen in der Artzusammensetzung der Gesamtgesellschaft. Ne? Also wenn man jetzt sich zum Beispiel vorstellt, da ist vorher ein Bach, ein ganz normaler kleiner Bach. So, dann der fließt schnell. So, dann sind da natürlich irgendwie Arten in dem Gewässer, die an diese schnell fließenden Bedingungen angepasst sind. Zum Beispiel, was kennt man?
Bachforellen.
Bachforellen. Zum Beispiel Bachforellen.
Kennt jeder.
Genau. Ja. So, und oder bestimmte Fließgewässerlibellen. So.
Ja.
Kennt man vielleicht
allgemein. Paul, wir müssen allgemein bleiben. Das ist
ja, aber Fließgewässerlibellen, es gibt Fließgewässerlibellen, ja, genau. Ne? Aber wenn man sich das jetzt vorstellt, der kommt da hin und baut einen Damm, alles wird aufgestaut, du hast ein großes Gewässer, still, fast stehendes Gewässer, dann hast du auf einmal ganz andere Bedingungen da drin, vielleicht andere Fische werden bevorteilt, oder dann kommen auf einmal Stillgewässerlibellenarten vor. Ne? Also das ist eine, und das bewegt sich natürlich auf ganz anderen taxonomischen Ebenen noch weiter, ne? Also anderen Artgruppen und so, der beeinflusst extrem viel und deswegen ist er eine Keystone Species, eine Schlüsselart.
Werden übrigens häufig große Arten genannt. Also häufig werden große Arten so genannt, wie, also weiß ich nicht, Elefanten werden ganz häufig im Afrika-Kontext so genannt, weil die halt super viel ihren Lebensraum quasi auch umnieten und so weiter. Also sind meistens doch relativ große Arten und der Biber ist ja auch eine große Art, zumindest für europäische Verhältnisse. Und gerade im Fließgewässer ist es, glaube ich, ja, ist es das größte Säugetier, was wir haben.
Ja.
Korrigiere mich, ja.
Ja. So. Ja, wir haben zum Beispiel bei uns auch, glaube ich, die Spechte, die werden auch so einsortiert, eben weil sie diese Höhlenstrukturen bereitstellen und so viele andere Arten dann davon abhängen, ne? Wären die Spechte nicht da, wären die anderen Arten auch nicht da. Oder viel weniger oder wie
genau,
auch immer.
Genau, wie Fledermäuse beispielsweise.
Ja.
Xylobionte Käfer, also Baumhöhlen bewohnende Käfer, die so in Mulm leben und sowas. Mhm. Genau.
Ja. Ja, deswegen macht das Ganze halt diese Arten oder Artengruppen halt einfach super, super spannend. Ja, soll ich einfach was erzählen? Mhm. Ja, gut. Also ich habe in meiner Masterarbeit den Biber untersucht, beziehungsweise die Auswirkungen des Bibers auf seinen Lebensraum. So, und das habe ich gemacht an der Uni Duisburg-Essen in der aquatischen Ökologie bei Daniel Hering. Falls das jemanden interessiert von den Hörenden. und meine Betreuerin der Masterarbeit war Sarah Schlömer. Und da ist jetzt auch 2025 eine schöne Studie rausgekommen mit vielen Daten auch meiner Masterarbeit. Die kann man sich angucken, die ist auch Open Access.
Die verlinke ich euch.
Genau, die wird verlinkt. Das Schöne ist, da dürfen alle drauf zugreifen, ohne was bezahlen zu müssen.
Das ist wirklich schön.
Das ist wirklich schön, ne? Das ist ja nicht immer so.
Ja,
ja, auf jeden Fall in meiner Masterarbeit habe ich in der nördlichen Eifel, im Hürtgenwald, habe ich den Biber untersucht in kleinen Mittelgebirgsbächen. Da ist eine Talsperre, die Wehebach-Talsperre.
Definier vielleicht nochmal, was ist ein kleiner Bach? Das ist vielleicht nicht für jeden so greifbar, was ein kleiner Bach ist.
Also ja, also man kann ja Gewässer einteilen in unterschiedlichste Ordnungen und zum Beispiel die Gewässer der ersten Ordnung sind sehr kleine Gewässer, die eben von der Quelle anfangen und zumeist ein paar Meter breit sind maximal. Ne? Also
okay,
das ist gut.
Ja.
Und ganz flach. Ne? Also das sind wirklich kleine Gewässer. Ja, die haben wir da halt untersucht und das Interessante war halt einfach, dass wir da 1981 die ersten in NRW angesiedelten Biber haben, die sich da halt schon richtig schön breit gemacht haben in diesen Gewässern. Und das Schöne dort ist eben auch, dass das eben so kleine Gewässer sind und der Biber da halt enorm viele Dämme baut.
Das war da, wo du eben meintest, mit gab es ja einmal am Niederrhein und dann hast du noch einen anderen Ort genannt, ne?
Genau.
Und da warst du bei dem anderen Ort.
Genau.
Ja.
Genau, das ist so eine Mittelgebirgslandschaft, da ist eine Talsperre und da sind kleine Bäche, die in diese Talsperre reinfließen. Und ja, da wurde der Biber angesiedelt und der macht da wirklich, macht ganz schön viel in den Gewässern, staut die auf, da ist ein Biberdamm nach dem anderen. Und da ist es dann halt auch eben ganz interessant zu untersuchen, was hat der da für Effekte. Und
da müssen wir auch übrigens nochmal hin, Paul.
Ja,
auf jeden
Fall.
Waren wir schon lange nicht mehr.
Ja, da ist immer schön, da fahre ich immer mal wieder gerne hin, auch natürlich mit Jenny zusammen.
Und natürlich, die Hunde sind auch mit dabei.
Die Hunde sind auch immer mit dabei. die werden dann natürlich angeleint, weil das ein Naturschutzgebiet ist.
Selbstverständlich. Mhm.
Ja, genau. Ja. Ja, und auf jeden Fall, um mal nochmal weiter auf die Studie zu kommen. Wir haben uns da halt drei Gewässer angeguckt. In diesen drei Gewässern haben wir uns die Biberreviere angeguckt, aber auch verglichen mit Abschnitten, die nicht vom Biber beeinflusst waren. Das heißt, wir haben da so eine Vergleichsstudie gemacht, was ist mit und was ist ohne Biberrevier. Wir haben einmal geguckt, wie verändert sich das einfach morphologisch da in der Bachaue, also was verändert sich, oder nicht nur morphologisch, sondern was verändert sich auch in den Lebensräumen? Ist jetzt mehr Wasser da? Ist jetzt mehr Licht da? Ist das jetzt offener oder nicht? Wir haben aber vor allen Dingen uns auch angeguckt, was passiert im Gewässer. Und zwar haben wir uns das Makrozoobentos angeschaut.
Kennt ihr ja noch von letzter Folge.
Genau, Jenny hat da, ich war richtig stolz, Jenny hat eine richtig gute Definition vom Makrozoobentos abgeliefert. Also nochmal zur Zusammenfassung, also Makrozoobentos sind wirbellose Tiere, die leben im Gewässer, auf dem Gewässerboden oder auch im Gewässerboden. Und die sind mit bloßem Auge sichtbar. Ja, das ist eigentlich, ne? Und dazu gehören Eintagsfliegen, Köcherfliegen,
Kamarus.
Steinfliegen, genau, verschiedene kleine Krebstiere, Würmer, Egel, Schnecken, Muscheln, also alles mögliche, also über ganz viele Artgruppen hinweg.
Eine Frage zum Makrozoobentos von mir. Und zwar sind die Käfer ja eigentlich, oder sind ja die größte Artengruppe bei den Insekten, oder?
Ich weiß nicht, wie jetzt sich das entwickelt hat jetzt mittlerweile, die Dipteren oder vor allen Dingen auch die Hautflügler werden teilweise auch als mehr geschätzt, aber bisher sind bekannt am meisten Käfer, auf jeden Fall.
Jetzt bei mir die Frage, also ein bisschen Makrozoobentos-Erfahrung habe ich ja auch. Gefühlt gibt's in den Bächen, die man sich so typischerweise anguckt für Makrozoobentos, so lehrbuchmäßig gar nicht so viele Coleopteren. Ist das jetzt einfach subjektive Wahrnehmung?
Also Käfer.
Käfer, ja. Genau, Coleopteren, Käfer.
Also ich kann so viel sagen, in Mittelgebirgsbächen sind da wirklich nicht so viele. Insgesamt weiß ich das gar nicht so genau, muss ich ehrlich zugeben.
Ich meine schon so Mittelgebirgsbäche, was man sich so typischerweise anguckt, wenn man so einen Einstieg macht in Makrozoobentos, sage ich mal, im Studium. So
ja. Meistens, ja. Naja, also also wirklich in Bächen sind nicht viele, da muss man sich überlegen, da ist die Strömung halt relativ stark, da haben die Käfer sich scheinbar nicht so sehr dran angepasst. Es gibt relativ viele so Schwimmkäfer in Stillgewässern und es gibt auch viele semi-aquatische Käfer in Sümpfen und Mooren und sonst was. Aber in wirklichen Fließgewässern ist die Artenvielfalt nicht so riesig.
Nee, also gut, dann war das nicht nur subjektive Wahrnehmung.
Ja. Also vor allen Dingen so in den Mittelgebirgsbächen, da dominieren einfach Eintagsfliegen, Steinfliegen und Köcherfliegen in der Masse. Neben auch Krebs hier, neben dem Bachflohkrebs beispielsweise in der Masse.
Ja, das habe ich nämlich bei deinen, ich habe das Paper ja gelesen und da war ja ganz viel Gammarus. Deswegen ist der mir eben direkt eingefallen.
Genau, Gammarus ist der Bachflohkrebs. Ja, genau. Und dann jedenfalls haben wir dann da das Makrozoobentos untersucht in den Gewässern. Und das Ziel war halt einfach zu schauen, was ändert sich. Was ändert sich in der Lebensgemeinschaft des Makrozoobentos zwischen Biberrevieren und den nicht von Bibern beeinflussten Gewässerabschnitten.
Warum Makrozoobentos? Warum ist das wichtig?
Also erstmal ist es ein schönes Studienobjekt, weil du hast halt eine ziemlich große Artenvielfalt, du hast eine große Gemeinschaft also das ist nicht wie bei Vögeln, dass du dann da vielleicht eine Handvoll Arten hast, so, sondern du hast wirklich, wirklich viele und dann auch viel auszuwerten, du hast eine große Menge an Individuen und das macht das Ganze halt schon mal spannend für einfach so Auswertungen von Lebensgemeinschaften und die bilden auch sehr gut einfach die Bedingungen im Gewässer ab, weil die können da nicht fliehen, zumindest teilweise können die da nicht fliehen. Die Insekten, die da drin vorkommen, die sind zum großen Teil, haben so einen Lebenszyklus, dass sie irgendwann das Gewässer verlassen, also sie sind nur als Larve da drin, in dem Gewässer, schlüpfen dann irgendwann und sind dann halt als adultes, fliegendes Individuum draußen unterwegs, außerhalb des Gewässers. Aber sie verbringen einfach in extrem lange Zeit und manche auch für immer ihr Leben im Gewässer.
Das heißt, man kann die Qualität eines Gewässers daran messen, wie viel Makrozoobenthes sich da drin befindet?
Genau. Also das zudem auch die Qualität so in unserem Blickwinkel. Man kann damit halt auch diese typische Gewässerbewertung machen. Befindet sich ein Gewässer in einem guten ökologischen Zustand oder nicht? Das ist eine sehr gute Indikatorgruppe für den Zustand von Gewässern. In diesem Falle war aber jetzt nicht dieser typische Gewässerzustand von Bedeutung, sondern eben der Einfluss von Biber. Also das ist nochmal eine andere Betrachtungsweise. So, und ja, auf jeden Fall haben wir dann in den Gewässern Proben genommen. Wir haben da gekeschert, und zwar einmal in den nicht vom Biber beeinflussten Bereichen. Da haben wir strömungsintensivere Bereiche bekeschert und wir haben beruhigtere Bereiche bekeschert. Ne, das sind so die da vorkommen im normalen Bach. Und im Biberrevier haben wir typische Biberrevier-Elemente bekeschert. Und zwar einmal den Biberteich, da wo also aufgestaut ist. Dann Bereiche unterm Biberdamm, die dem normalen Bach ähnlich sind, weil da strömt das Wasser dann quasi aus dem Teich raus. Dann haben wir beprobt den Biberdamm selber. Und wir haben beprobt sogenannte Seitenkanäle. Also das sind quasi, wenn man sich das vorstellt, der Biber baut einen Damm, dann staut sich das Wasser auf, dann will das Wasser aber auch irgendwo lang. Und dann umfließt das Wasser häufig einen anderen Verlauf um den Damm herum. So, und die bilden sich und verästeln sich so in der ganzen Aue.
Warte mal kurz, Bo, hör mal bitte auf zu schlurpen. Das ist alles in der Aufnahme nachher drauf. Bo, bitte. Wir haben gerade den Hund von meinen Eltern hier zu Besuch und er schlurpt sich hier gerade. So, okay, weiter geht's. Podcast mit Hund.
Ja, also auf jeden Fall haben wir da im Biberrevier halt diese vier Bereiche beprobt. Das sind halt wirklich bibertypische Lebensräume, kann man mal sagen, oder vom Biber geschaffene Lebensräume. Wir haben da gekeschert, außer im Biberdamm. Im Biberdamm ist nämlich so, da kannst du nicht einfach einen Kescher reinhalten. Der ist ja eine sehr dreidimensionale Struktur, ne? Da sind viele Äste und so weiter drin, da kannst du nicht einen Kescher reinhalten und dann das Substrat aufwirbeln und das Ganze dann in den Kescher reinpacken. Da funktionierte das so nicht. Da hatte meine Betreuerin im Vorlauf meiner Masterarbeit ein Gerät entwickelt, womit man das beproben kann, und zwar ein Wassersauger. Das heißt, du bist dann da mit einem Staubsauger, mit einem Unterwasserstaubsauger reingegangen und hast da drin alles weggesaugt, also nicht alles weggesaugt, sondern an ein paar Stellen was weggesaugt und hattest dann so eine Probe aus dem Damm, so wo dann eben das ganze Makrozoobenthos drin ist.
Ja, Frage, ist aber mehr eine rhetorische Frage, warum geht eDNA bei sowas schlecht? eDNA ist DNA, also man kann theoretisch aus der Umwelt, gerade in Gewässern, auch DNA-Proben durch Filtration gewinnen und darüber Aussagen über vorhandene Arten treffen. Warum wäre das vielleicht für die Studie nicht so geeignet gewesen?
Also ich stecke in dem Thema nicht so drin wie du. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, bei der Beprobung, die wir vorgenommen haben, haben wir einfach ein viel besser kontrollierbaren Aufbau, wo wir die Arten beproben. Bei der DNA weißt du nicht, war die Art jetzt wirklich da?
Genau.
Ja. Genau.
Es geht da einfach nur um Raumnutzung quasi. Also, das müsstet ihr musstet quasi in den Bau eindringen, damit man wirklich weiß, dass da auch das Tier drin lebt und nicht, dass einfach die DNA irgendwo rumschwimmt.
Genau.
Nur weil man, ja, es ist ja die Debatte immer über, invasive Forschung und nicht-invasive Forschung etc. pp. Man könnte ja argumentieren, eDNA wäre vielleicht schonender, aber in der Fragestellung funktioniert es halt einfach nicht.
Ja. Ja, das, da kann man auch jetzt gleich noch zu dem zum weiteren Schritt kommen, dass auch ethisch dann halt wäre es natürlich besser, dann DNA-Proben zu nehmen. Aber so wie wir es gemacht haben, können wir nicht anders vorgehen, weil die Proben, die wir dann genommen haben, die mussten wir dann ja auch bestimmen. Wir haben die optisch bestimmt, die Tiere, die dann da in den Proben drin waren. Das heißt, wir mussten die in unser Labor bringen und dort mit einem Mikroskop, mit so einem Stereomikroskop bestimmen. Weil die Tiere sind so klein und sind sich teilweise so ähnlich, dass man da auf kleinste Unterschiede in den Tieren achten muss.
Wie viele Tiere, also wie viel Makrozoobenthos hast du in deiner Masterarbeit bestimmt?
Also für meine Masterarbeit habe ich über 20.000 Individuen bestimmt unterm Stereomikroskop.
Damit ihr mal so eine kleine Einordnung habt, ne? Das sind jetzt nicht nur so 10 Leute, sondern das war eine ganze Menge Viecherzeug.
Ja, das war eine ganze Menge Viecherzeug. Wobei ich in meiner Masterarbeit nur die Seitenkanäle und die Bereiche unter dem Biberdamm und die Bereiche in den nicht vom Biber beeinflussten Strecken bestimmt habe. Ne? Nur daraus waren diese 20.000 Individuen. Wenn man jetzt noch die Biberdämme und noch die Teiche mit hinzunimmt, wurde für die gesamte Studie, die dann veröffentlicht wurde, wurden 82.000 Individuen bestimmt. Also das ist schon wirklich eine ganz schöne Menge, die da zusammengekommen ist. Und das zeigt halt auch, was man dann damit auch alles machen kann.
Wie lange hattest du, hast du dafür gebraucht, um die alle zu bestimmen, also die 20.000?
Boah, das ist eine gute Frage. Ein Monat, so ungefähr.
Ah ja.
So ein Sonntagnachmittag.
Ja, du, ich habe mir noch schnell einen Kaffee gemacht und dann war das Ding auch schon durch, ne?
Ja. Ja, also das war schon aufwendig, wobei man auch sagen muss, zum Beispiel diese Gammarus, da habe ich nicht zugegebenerweise nicht jeden einzelnen bestimmt, sondern da habe ich dann pro Probestelle beispielsweise 100 oder unter Probe habe ich dann 100 Tiere bestimmt und dann sage ich mal auf die restlichen hochgerechnet. Wenn ich jetzt, ich hatte eh immer nur die eine Art drinne, und dann habe ich halt eben 100 Viecher bestimmt und dann auf die restlichen 300 hochgerechnet. Also das heißt, das wurde quasi der Bestimmungsaufwand wurde nochmal ein bisschen reduziert, aber es waren trotzdem ganz schöner Haufen. Ja, das auf jeden Fall, was ich gerade sagen wollte, ja, das Ding ist halt, dann muss man die Viecher halt töten. Ne? Also man kann die nicht mitnehmen ins Labor, ohne dass sie sterben. Und dann tötet man die halt vorher ab. Packt die halt in Alkohol und nimmt sie mit. Da sterben sie halt schnell drin. Das heißt, man bereitet denen einen möglichst schnellen Tod. So, und dann,
Ist in der Entomologie recht, also normal.
Ist normal, ja.
Ja, ist normal, nur für die Leute, die da nicht so drin sind. Das ist normal, das geht nicht anders. Also manche Fragestellungen gehen anders. Diese Fragestellung geht nicht anders, das ist so.
Und dafür braucht man auch keinen Felaserschein, man muss keinen Tierschutz Tierversuchsantrag stellen, weil die da ausgeschlossen werden. Mhm.
Ja, das muss man aber mal einordnen, ne? Also pro Probenstelle waren das 1,25 Quadratmeter oder so, die man da beprobt hat. Und wenn man das auf einen ganzen Gewässerverlauf sieht, dann ist das halt nicht. Ist das nicht viel, ne? Also
man löscht nicht den ganzen Bach aus.
Nee, so. Auf gar keinen Fall. Also, auf gar keinen
es
Fall.
Es ist ein kleinräumiger, ich würde es nicht mal Eingriff nennen.
Ja.
Genau. Also es ist Tiere, die verteilen sich auch wieder im Bach und so weiter. Also der Eingriff, ich würde es nicht Eingriff nennen wollen, weil es wirklich im keinen Verhältnis steht zu anderen Maßnahmen, die keinem höheren Zweck dienen.
Genau, so. Genau. Ja, es gibt viele Sachen, die keinem höheren Zweck dienen und die viel größere Umweltauswirkungen haben.
Genau.
Und ja, also wir machen das ja im Endeffekt auch, um die Natur zu verstehen und auch, im Endeffekt hat man immer im Hinterkopf auch irgendwie den Schutz der Umwelt. Also das ist, glaube ich, bei fast allen oder bei allen BiologInnen so, dass man einen Bezug hat zur Natur. Sonst hätte man das, glaube ich, nicht gemacht. Und man würde nicht machen, was nicht notwendig ist. So. Und mit solchen Ergebnissen im Nachhinein, also die ich jetzt vielleicht, wo ich gleich vielleicht noch was drauf eingehe, mit solchen Ergebnissen kann man halt auch Naturschutz argumentieren. Ja, damit kann man die untermauern. Und also das und ist einfach. Das
gleich notwendig ist, da kommen wir am Ende zu.
Ja, ja.
Vielleicht.
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall, ja, dann haben wir ganz viel ja bestimmt und hatten dann ganz viele Daten. Und im Endeffekt haben wir uns halt ein paar Fragen gestellt. Einmal, wird die Artenvielfalt erhöht? Haben wir in den Biberrevieren mehr Arten als in den Nicht-Biberrevieren? Haben wir auch eine höhere Dichte an Tieren? Ja, haben wir mehr Individuen pro Quadratmeter beispielsweise? Oder haben wir mehr Individuen pro Gewässerabschnitt? Das waren so die ersten beiden wichtigsten Fragen. Dann haben wir uns noch gefragt, was für Arten kommen vor und unterscheidet sich die ganze Gesellschaft, die gesamte Makrozoobentos-Gemeinschaft zwischen diesen beiden Lebensräumen, Biber und Nicht-Biber?
Und ja auch, beeinflusst der Biber, du hast ja im Fließgewässer, hast du ja andere Arten als im Stillgewässer und sind dann die aus dem Fließgewässer, sind die dann plötzlich weg?
Genau, das war die letzte Frage. Dadurch, dass der Biber das aufstaut, das Gewässer, oder in Teilen aufstaut, war die Frage, gehen sogenannte rheobionte oder rheophile Tiere verloren, also strömungsliebende Tiere. So, und das wäre dann natürlich ein Verlust bestimmter Arten oder Artgruppen. So, und das war einfach so diese Gesamtfragestellung. Und alles in allem, also jetzt kommen wir endlich zu den Ergebnissen, die halt wirklich, wirklich schön sind, da freue ich mich drüber. Ich kann die Studie auch nur wärmstens empfehlen. Wir haben insgesamt eine enorme Erhöhung der Artenvielfalt. Also wir haben insgesamt erstmal 254 Taxa, also quasi Arten, haben wir vorgefunden. Also jetzt mit Biber und Biber zusammen. Und davon waren 141 nur in den Biberrevieren und 4 Arten ausschließlich in den Nicht-Biberrevieren. Also das muss man sich halt mal geben. Ne? Also das war halt wirklich eine starke Erhöhung der Artenvielfalt. Insgesamt kann man halt sagen, eine Artenvielfalterhöhung von 2,7-fach.
Und ganz wenig Arten sind verschwunden. Das muss man ja auch dazu sagen. Es sind ganz wenig Arten, die wirklich exklusiv nur für das biberfreie Fließgewässer waren.
Genau. Das waren 4 Arten. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Das waren Köcherfliegenlarven, die da oben gefunden wurden, die unten im Biberrevier nicht gefunden wurden. Und in den Biberrevieren wurden halt erstmal ganz viele Arten gefunden, die halt eben strömungsberuhigte Bereiche bevorzugen. Ne? Also da zum Beispiel so Libellen wie der Plattbauch oder so. Der kommt nicht in strömungsintensiven Bereichen vor, sondern der kam dann da in den Biberteichen vor. Ne? Also die Larven von der Libelle. Und wir hatten aber auch zum Beispiel in diesen Seitenkanälen und auch in den, vor allen Dingen auch in den Dämmen, ganz viele Arten, die eben nur dort vorkommen. Also weil diese, man muss sich vorstellen, diese Seitenkanäle sind zwar Fließgewässer, die fließen ja so um den Damm rum, aber die bilden sich immer wieder neu. Die werden ja auch immer wieder vom Biber abgedichtet, weil der will ja nicht, dass das Wasser wegfließt. Das heißt, wenn der da einen abdichtet, entsteht da woanders ein neuer. So, das heißt, das sind immer sehr kurzlebige, temporäre Gewässer. Das heißt, da kommen auch ganz spezialisierte Arten drin vor.
Das heißt, kann man jetzt zusammengefasst sagen, dass der Biber die Biodiversität erhöht?
Das auf jeden Fall. In dem Zusammenhang auf jeden Fall. Wir haben uns ja hier Mittelgebirgsbäche angeguckt, die besonders beeinflusst werden vom Biber. Deswegen sagt die Studie eigentlich nur das aus. Aber das Bild insgesamt, es gibt ja viele andere Studien auch noch, zeigen, dass der Biber die Artenvielfalt insgesamt stark erhöht. Also zum Beispiel abgestorbenes Totholz, stehendes abgestorbenes Totholz, kommen mehr totholzliebende Arten vor, zum Beispiel Spechte oder Käfer oder sonst was. In den Gewässern, die ich untersucht habe, wurden auch Amphibien stark untersucht. Da kam es einfach zur Explosion von manchen Taxa, ne, und auch Wiederfunden, die vorher nicht mehr davor kamen. Also das ist schon stark beeindruckend.
Ja.
Und je diverser ein System, desto stabiler. Niklas, wir müssen uns das wirklich mal irgendwie auf dem Pullover drucken oder so.
Ja.
Sollte man der AfD mal sagen.
Ja, genau. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Gut, also festzuhalten ist, je diverser ein System. Nee, jetzt bin ich raus. Ist wurscht. Biber gleich mehr Biodiversität.
Genau.
Ja. So.
Ja. Und also das Interessante.
Fahr fort.
Ja, das Interessante, das habt ihr ja gerade angesprochen. Das Interessante hast du, Jenny, angesprochen, ne? Ja. Das Interessante war halt, dass eben diese Rheobionten, diese strömungsliebenden Arten nicht verloren gehen. Und das liegt halt einfach daran, dass wir haben viel mehr Gewässer, dadurch, dass die Gewässeroberfläche mehr da ist. Ne? Wir haben viele Seitenkanäle. Wir haben immer noch den Damm, der durchströmen wird und Bereiche unter dem Damm. So, und wir haben einfach eben Lebensräume, die eben strömungsintensiver sind. Und da kommen dann auch strömungsliebende Arten vor. Und so kommt halt vor allen Dingen diese besonderen Lebensräume dazu, ohne dass Lebensräume verschwinden. Und das macht das Ganze halt so speziell. Und noch was, also es geht immer weiter, das ist total verrückt. Wir haben halt zum Beispiel auch dadurch, dass wir in den Seitenkanälen viele oder insgesamt sehr viele Uferbereiche haben, dadurch, dass mehr Wasser da ist, haben wir auch mehr Uferbereiche, haben wir auch mehr semi-aquatische Arten. Ne, die wurden zum Beispiel in der Studie auch noch mit reingepackt. Arten, die eben in so Spritzwasserzonen und leicht überschwemmten oder auch mal trockenfallenden Bereichen vorkommen, die werden auch immer mehr. So, es wurden zum Beispiel in dem Biberdamm der Kurzflügelkäfer Dianus cirrulescens nachgewiesen. Das ist ein kleiner Kurzflügelkäfer, ganz süß, der hat zwei so rote Punkte hinten auf dem Rücken, haben viele anderen Kurzflügelkäfer auch, aber der ist halt so besonders da gewesen, weil der halt eben auch häufig in so Spritzwasserzonen von Wasserfällen oder so vorkommt. Also da, wo es feucht ist, auch mal nass ist, vielleicht aber auch mal ein bisschen trockener wird, wenn das Gewässer nicht mehr so viel Wasser führt. Also das ist schon ganz toll, was alles so dazugekommen ist.
Jetzt musst du mir aber erklären, warum trotzdem sehr viele Leute den Biber nicht mögen, wenn er doch so viel Gutes tut.
Das Ding ist halt, das, was den Biber so toll macht, macht den Biber halt auch anstrengend für unsere Gesellschaft, ne? Also der geht halt hier bei uns in alle Gewässer rein und staut die auf. So. Als erstes mal fällt der Bäume. Die Forstwirtschaft mag das nicht, wenn Bäume gefällt werden. So, ne, weil die
oder unter Wasser stehen.
Oder unter Wasser stehen durchs Aufstauen. Genau, da gehen viele Bäume auch durch kaputt. Das heißt, da gibt's schon mal einen wirtschaftlichen Schaden. So, wirtschaftlichen Schaden haben auch zum Beispiel Landwirte und Landwirtinnen, die mögen es auch nicht, wenn ihre Felder überflutet werden, wenn beispielsweise ein Biberrevier direkt an den Äckern dran grenzen, ne?
Oder der sich den Mais holt, ne? Also der frisst auch gern Mais. Deswegen.
Genau, beispielsweise. Der geht auch dann, also der geht ungern aus dem Wasser, aber für so tolle Leckereien, ne, wie Mais oder Zuckerrüben, ne, die richtig energiehaltig sind, geht der Biber auch mal ein bisschen weiter aus dem Gewässer raus und geht in die Äcker rein und schnappt sich die Früchte und kann da auch so einiges wegsnacken. Also das ist schon, das ist halt so ein wirtschaftliches Problem. Also insgesamt sind es wirtschaftliche Probleme, so viel kann man sagen.
Infrastrukturelle Probleme, also Bahndämme, die untergraben werden oder geflutet.
Ja.
Dämme, die auch untertunnelt werden, so hochwasserschutzmäßig ist der auch manchmal ein schwieriger Kandidat. Aber es gibt auch gute Beispiele, wo der Biber eben, sage ich mal, wertvollen terrestrischen Ökosystem schaden kann. Ja. Bestes Beispiel hier an Niederstandorten, wo wir extensive Wiesen haben. Ja, weiter flussaufwärts, aber halt eine gedüngte Wiese ist, der setzt die Wiese unter Wasser und flutet beide Wiesen. Mhm. Dann kommt der ganze Nährstoff da rein und das war's mit der schönen, artenreichen, extensiven Wiese. So, das ist, gibt's auch, passiert hier leider auch recht häufig.
Ja.
Ich sag mal, Deutschland ist ein sehr kleines Land für den Biber, glaube ich.
Ja.
Die Landschaften sind sehr klein und sehr eingeengt und das führt natürlich zu Konflikten.
Ja, auf jeden Fall. Also meintest du ja gerade eben schon infrastrukturell, also auch im Wasserbau, ne? Wir müssen ja auch, also gerade wenn wir so viele Menschen sind und die teilweise so stark am Wasser leben, an den Flüssen direkt dran, dann kann der Biber da auch Schäden verursachen, die nicht gewollt sind. Wobei zum Beispiel der Biber auch im wasserbaulichen Sinn einen großen Vorteil hat teilweise. Ne? Also wenn du ein Gewässer hast, das vom Biber stark besiedelt ist und viel aufgestaut wird, dann kann das Gewässer auch viel mehr zurückhalten an Wasser. Also was Hochwasser angeht, ist der Biber halt auch sehr interessant. Da gibt's halt Studien, die zeigen, dass er enorme Mengen zurückhält und das Wasser dann halt nur langsam aus den Biberrevieren rauskommt. Also da, ja, insgesamt würde ich halt sagen, überwiegen die Vorteile, aber das, was du gerade eben meintest, hatte ich auch schon gehört, zum Beispiel auch, dass halt nicht nur Nährstoffe eingetragen werden können in nährstoffarme Lebensräume, sondern zum Beispiel auch in trockenere Lebensräume, ne? So Trockenrasen oder so, die mögen das auch nicht, wenn dann auf einmal Wasser da steht. Aber ich würde halt einfach sagen, die Vorteile überwiegen deutlich. Zumal man halt auch sagen muss, die Gewässerfauna ist eben auch wegen der Vergangenheit und der Trockenlegung, der Degradierung unserer Fließgewässer durch Einleitung und so weiter und so fort, sind unsere Gewässer insgesamt sehr stark in der Vergangenheit beeinträchtigt worden. Und deswegen sind die Gewässerorganismen im Schnitt die gefährdetsten Individuen unter unseren Arten. Also die gefährdetsten Arten unter unseren Arten.
Ja, ich sehe das ein bisschen, also ich würde es eher auf den Einzelfall runterbrechen wollen. Einfach auch, weil wir hier so viele Biber haben. Der Biber, also ich muss mich dazu jetzt mal auch mal bekennen, ich verstehe nicht, warum der Biber in Bayern so einen hohen Schutzstatus hat. Mhm. Weil wir einfach super viele von denen haben und auch dadurch natürlich mehr Konflikte haben. Das ist natürlich so, ne? Wir haben eine verdammt hohe Dichte an Biber, deswegen auch mehr Konflikte in verschiedenen Sektoren und das ist natürlich nicht immer einfach. Wobei, man muss auch sagen, hier werden auch regelmäßig Biber entnommen, also abgeknallt.
Ja, einmal legal und illegal, ne?
Ja, wobei, also gerade was Infrastruktur angeht, wenn es darum geht, Infrastruktur zu schützen, wie eben Hochwasserschutz und so, da ist es natürlich so, dass man dafür Genehmigungen bekommt, weil klar, es geht jetzt nicht, dass der Damm bricht, der mehrere Millionen gekostet hat und Jahre Planung und so, weil ein Biber da meint, er muss ein Loch da reinbauen.
Ja, ja, klar. Ja, der Mensch ist, geht immer vor, das ist das höchste Schutzgut. Das ist ja auch erstmal so richtig, ne? Vor allen Dingen, wenn wir keine dramatischen Auswirkungen haben, wenn wir da einen Biber rausnehmen, ne? Oder eine Familie. Oder häufig, da gibt's ja auch Biberberater für, ne? Die können die Leute beraten oder die Behörden beraten, also die Landwirte oder die Behörden oder, weiß nicht, die Deutsche Bahn oder die Wasserbauer und so weiter und so fort.
Da gibt es ja auch tausend Methoden mittlerweile, wie man verschiedene Problematiken mit dem Biber quasi behandeln kann.
Ja, zum Beispiel Abfangen und Umsiedeln ist auch eine Möglichkeit, ne?
Bojen, alles mögliche, verschiedenstes, also, ja.
Ach, Bojen?
Ja.
Was ist denn für Bojen?
Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, hat mir letztens jemand erzählt, das ist irgendwie eine Kombi aus zweierlei Dingen, eben auch solchen Bojen, die halt jetzt nicht absolut gemieden werden, aber schon eher gemieden werden vom Biber, weil er das einfach nicht mag. Und dann so kann man halt bestimmte Bereiche quasi Biber, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber spezielle Bojen mag der halt nicht.
Hm. Ja, spannend. Ja, da stecke ich gar nicht so drin.
Ja, ich auch nicht so direkt. Ja.
Ja, cool.
Jenny, hast du noch was an Fragen?
Du bist so still. Ja.
Ja, wir teilen uns auch ein Mikro. Das ist ein bisschen schwierig, da immer dann ein bisschen was reinzureden. Ich habe noch eine Podcast-Folgenempfehlung. Und zwar hast du ja eben von deiner Betreuerin gesprochen. Ich finde das Wort immer so furchtbar. Betreuer oder Betreuerin. Es hört sich immer so an, als, keine Ahnung, sie dir den Krückstock gibt oder so.
Ja, allerdings.
Und sie heißt Sarah Schlömer. Und sie war auch in einem Podcast zu Gast und hat auch über dieses Thema gesprochen. Und zwar im Podcast Natur 2.0, der Biodiversitätspodcast vom Insektenforscher Thomas Hörn und der Gewässerökologin Professor Dr. Jana Ensata Navarro. Und da gibt es eine Folge, die werde ich euch auch verlinken. Und da könnt ihr auch mal Sarah Schlömer hören, was die so erzählt über den Biber.
Sehr gut.
Genau, also die Folge habe ich schon gehört, die ist klasse. Also überhaupt die Sachen, die der Thomas macht, ist gut und die Sarah kann das halt natürlich auch alles nochmal super gut erklären. Und die geht da, glaube ich, so wie ich mich recht erinnere, vor allen Dingen auf Libellen ein. Weil da hat sie auch viel dran gemacht. Also die hat einfach Ahnung vom Biber und den Auswirkungen des Bibers auf Tiergruppen und das ist spannend. Spannend, spannend, spannend.
Ja, dann würde ich hier mal einen Riegel vorschieben, weil wir sind jetzt schon bei einer Stunde angekommen, also knapp einer Stunde angekommen. Und ich muss den ganzen Bums ja gleich noch schneiden, ne? Es
Ja,
sei
aber
denn, es sei.
sollen wir nicht noch was zum Hund sagen?
Ach so, ja,
Schnell.
Paul, immer denken alle anderen an den Hund. Ah, schön. Ja, dann mach mal.
Ja, und zwar, die Frage ist halt, was hat der Biber mit dem Hund zu tun? Ne, wir sind ja, oder ihr seid ein Natur-Podcast mit Hund.
So
Und
sagt man.
ja.
Mal mehr, mal weniger.
Ja. Und wir haben ja gerade eben schon über Konflikte gesprochen. So. Einen Konflikt haben wir noch nicht genannt. Und zwar, es ist schon vorgekommen. Da gibt es auch Zeitungsartikel drüber, die kann man einfach mal googeln, dass Biber Hunde angegriffen haben. Im Endeffekt lag es daran, dass die Hunde, es waren vor allen Dingen auch, glaube ich, Retriever, die gerne ins Wasser gehen, dass die Hunde ins Revier eingedrungen sind. Und die Biber, die sind schon territorial, ne? Die haben ihre Territorien und die verteidigen ihre Territorien. Und wie ihr gehört habt, sind die Viecher nicht gerade klein und die haben große Nagezähne, um Bäume anzunagen. Und deswegen sind da auch schon Hunde mit ordentlichen Verletzungen rausgegangen, wenn nicht sogar gestorben. So, oder mussten nachher eingeschläfert werden wegen der Verletzungen. Und das ist eine Gefahr, aber sie ist gering. Also das muss man auch dazu sagen, das kann mal passieren. Aber wenn ihr wisst, ihr seid in einem Biberrevier oder ihr seid irgendwo unterwegs, wo es Biber gibt, und dann seht ihr am Gewässer irgendwie Spuren. Also die gefällten Bäume sieht man häufig, wenn der Biber da ist oder angenagte Sachen. Dann wäre es vielleicht ganz gut, die Hunde anzuleihen. Also das ist einfach halt so, wenn der Mensch der Natur nahe kommt, dann kann es Konflikte geben und da kann man so ein bisschen drauf achten.
Ja, und
Ja.
zumal, oder den Hund einfach nicht ins Wasser lassen. Das ist ja schon mal meistens, eigentlich reicht es ja schon, weil ja, an Land ist ein Biber halt auch eher ungestüm,
Ja, genau, also
sage ich mal. Aber ja,
ja,
von einem
also gerade
Biber
wenn
willst du
man
nicht
Bi
gebissen werden.
ja, also gerade wenn man Biberspuren sieht, dann nicht ans Gewässer lassen, nicht ans Ufer lassen. Und insgesamt finde ich auch Hunde ins Wasser lassen halt einfach an Stellen, wo häufig Menschen dran gehen oder häufig Hunde dran gehen, ne, dass man nicht überall stört, das ist immer ganz, finde ich ganz nett, wenn man das
Ja, das
macht.
Thema werde ich auch auf jeden Fall nochmal im kommenden Frühjahr etwas genauer behandeln, wenn wir dann in die Amphibienzeit gehen. Dann mache ich nämlich, lasse ich den schönen Spaßverderber für alle Hundemenschen raus.
Ja, das können wir ja gerne dann zusammen machen, ne? Da bin ich ja immer auch immer ganz, ganz gut dabei. Ja,
Gut.
guti gut. Ja, vielen Dank, Paul, dass du uns
Genau.
mit deinem Wissen verzaubert hast.
Vielleicht bist du ja noch mal dabei irgendwann.
Ja.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe das auf jeden Fall super gerne gemacht. Ich war aber auch ein bisschen aufgeregt. Es war mein erster Podcast.
Hat man nicht gemerkt. Mir
Ja, und ich
überhaupt nicht
hoffe, man konnte
gemerkt.
es einigermaßen verstehen. Ja, wer
Doch.
Lust hat, Studie lesen, bei Thomas reinhören in den Podcast. Da gibt es eben auch noch eine super Zusammenfassung. Ja, vielen Dank.
So, Niklas. Ja, und wir, ja, wir hören uns, ne? Und wir sehen uns auch bald.
Woche. Genau.
Da freue ich mich drauf.
Ich mich auch. Judi jut.
Supi. Dann
Dann
bis dahin. Bis nächste Woche, Tschüssi. Leute. Tschö. Ciao.